Was ist ein gutes Leben? Das fragen sich offensichtlich viele Menschen heutzutage. Ein Klick in einem bekannten Internet, im Internetversand zeigt, es gibt 100.000 Ratgeber. Ich habe einfach Ratgeber eingegeben und es kamen über 100.000 Treffer. Der Ratgeberbüchermarkt, der floriert. Ich zeige euch ein paar Beispiele. Da heißt eins zum Beispiel auf der ersten Seite: Das Buch, von dem du dir wünschst, deine Eltern hätten es gelesen. Und deine Kinder werden froh sein, wenn du es gelesen hast. Ich wusste nicht, dass so ein langer Titel sinnvoll ist, aber ja. Ein zweites Buch, die Let-Them-Theorie. Zwei Worte, die dein Leben verändern werden. Das Buch, das Millionen von Menschen geholfen hat. Drittes Beispiel. Was ich gerne von Anfang an über das Leben gewusst hätte, 31 Lektionen, die wir nur auf die harte Tour lernen und wie sie uns helfen, endlich mit dem Leben klarzukommen. Nur drei Treffer von denen, was uns als Ratgeber präsentiert wird. Und wenn ihr, falls ihr noch in irgendeine Buchhandlung geht und dort die Ratgeber Sparte sucht, da werdet ihr noch und nöcher Sachen finden in den verschiedensten Ausprägungen, die Menschen helfen sollen, das gute Leben zu entdecken, Tipps fürs Leben herauszufinden. Gesucht sind eben Alltagstipps für ein gelingendes Leben. Und darum geht's auch im Sprüchebuch. Es gehört eben, wie erwähnt, schon zu den Weisheitsbüchern im Alten Testament, die uns die nächsten Wochen beschäftigen werden. Heute und nächste Woche geht es um die Sprüche, danach wird es ums Predigerbuch gehen und dann noch das Hohelied zum Abschluss dieser Serie. Außerdem zur alttestamentlichen Weisheit, was wir jetzt in der Serie nicht anschauen werden, zählt das Buch Hiob, auch mal sehr spannend, und einige Psalmen, die dazu zählen. Jetzt Frage an dich und du kannst entweder das für dich kurz überlegen oder das laut sagen, was dir als erstes in den Sinn kommt. Woran denkst du bei dem Wort Weisheit? Was kommt dir als erstes in den Sinn? Weisheit. Nochmal? Salomo? Okay, das ist jetzt, ja, klar. Sonst? Ein alter Mann oder alte Frau vielleicht auch? Ja? Tolstoi? Der Gandalf? Alter Mann? Okay. Noch jemand? Weisheit? Intelligent sein. Okay, Lebenserfahrung kam mir so in den Sinn. Oder wissen, was dran ist. Oder eine gut überlegte Entscheidung. Zwei Beispiele aus den Sprüchen. Erstens, eine Weisheit, die dort weitergegeben wird: Besuche deinen Nachbarn nicht zu oft, damit er nicht zu viel von dir bekommt und sich über dich ärgert. Zweites Beispiel. Könige verabscheuen unrechtes Tun, denn nur Gerechtigkeit sichert den Königsthron. Stimmt das? Es wäre ja schön, wenn Könige oder Präsidenten nur reine Motive haben und gerecht vorgehen. Und das stimmt gar nicht immer, dieser Spruch, oder? Bei den Sprüchen in der Bibel, da gilt es, wenn wir die lesen und uns damit beschäftigen, gilt es, zwei Fehler zu vermeiden, wenn wir die Sprüche lesen. Der erste Fehler ist, sie absolut zu setzen. Die Sprüche in der Bibel sind keine kurzfristigen Lifehacks, also Tricks, die das Leben einfacher machen und die immer funktionieren. Oder es gibt unendlich viele Lifehacks und Tricks, wie das Gurkenglas, das klemmt, immer aufgeht. Oder wie der nervige Fleck auf dem Hemd immer rausgeht. Die Sprüche sind keine Garantie, dass das immer so funktioniert. Die Sprüche sind vielmehr basieren auf einer Beobachtung des Lebens über eine lange Zeit. Und mit einer hohen Wahrscheinlichkeit ist das der Fall, was dort der Spruch aussagt. Ausnahmen sind möglich. Also der erste Fehler bei den Sprüchen ist, sie absolut zu setzen und hier zu sagen, ja, wo die Könige, die verabscheuen immer unrechtes Tun Nein, es ist eben nicht immer so. Aber die Idee ist, der gute König, der weise König, der verabscheut das Unrechte. Der zweite Fehler im Umgang mit den Sprüchen heißt, sie getrennt vom Rest der Bibel zu lesen. Jetzt ein Schwerpunkt im Alten Testament ist Gottes Geschichte mit seinem Volk, wie er das Volk durch Abraham aufbaut und er mit ihnen einen Bund schließt und eine ganz enge Verbindung mit ihnen eingeht. Und es dreht sich in weiterem Verlauf immer um das, dass immer gesagt wird, wisst ihr nicht, was ich Abraham und Isaak und Jakob versprochen habe? Dieser Bund ist entscheidend. In den Sprüchen ist das kein Thema. Und Gott selbst kommt kaum vor im ganzen Sprüchebuch. Schon zwischendurch, aber sehr selten. Aber die Weisheit im Alten Testament ist nie getrennt von Gott zu denken, sondern immer in dem Rahmen, den das gesamte Alte Testament vorgibt. Gottes Furcht ist so ein Begriff, der auch in den Sprüchen immer vorkommt, der die Grundlage für die Weisheit bildet. Dass Gott der Schöpfer ist und der Mensch die Größe von Gott anerkennt und sich so unter Gott stellt und sein ganzes Leben wie vor Gott ausgebreitet lebt. In ganz verschiedenen Bereichen des Lebens, wie es in den Sprüchen zu sehen ist. Der heutige Text stammt aus der längeren Einführung ins Sprüchebuch, Kapitel 1 bis 9. So eine längere Einführung zu dem ganzen Buch, nachher Kapitel 10 bis 31. Da gibt es dann die einzelnen Sprüche, von denen wir nächste Woche was dann genauer anschauen werden. Jetzt aber Sprüche 4, ab Vers 1. Ihr Söhne, hört auf die Worte, mit denen der Vater euch erzieht. Passt genau auf, lernt und gewinnt Einsicht. Denn was ich euch lehre, ist nützlich und gut. Meine Weisung lasst nicht außer Acht. Als ich selbst noch ein Kind war, liebevoll umsorgt von meiner Mutter, ging ich bei meinem Vater in die Schule. Er war mein Lehrer und sagte zu mir, nimm dir meine Worte zu Herzen, halte meine Gebote, dann wirst du leben. Erwirb dir Weisheit, erwirb dir Verstand. Vergiss meine Worte nicht, weich nicht davon ab. Lass die Weisheit nicht außer Acht, so wird sie dich beschützen. Liebe sie, so wird sie dich behüten. Die Weisheit ist das Allerbeste. Erwirb sie dir, koste es auch dein Vermögen. Erwirb dir Verstand. Schätze die Weisheit hoch. Sie verleiht dir Ansehen. Sie bringt dich zu Ehren, wenn du sie umarmst. Sie setzt dir einen Lorbeerkranz auf den Kopf und schmückt dich mit einer prächtigen Krone. Das Thema des Textes heißt, oder kann man überschreiben mit, wie wir weise werden. Oder kann man sich vielleicht merken, wie wir weise werden. Erstens, von anderen lernen. Jetzt die Anrede hier, ihr Söhne, die taucht mehrmals in diesen ersten Kapiteln der Sprüche auf. Und noch öfter, wenn man diese Einführung liest, Kapitel 1 bis 9, kommt immer wieder, mein Sohn, mein Sohn, mein Sohn, mein Sohn, achte darauf, was ich dir zu sagen habe. Wer ist es, der hier seine Weisheit an andere weitergibt? Es ist dieser König Salomo, der vorhin schon genannt wurde. Salomo, der bekannt war für seine Weisheit und von dem die meisten der Sprüche stammen, wird so erwähnt im Sprüchebuch. Ich bin bekannt dafür. Im ersten Königebuch können wir lesen, Gott schenkte Salomo Weisheit, große Einsicht und ein Herz so weit wie der Strand am Meer. Der Sand am Meer, der Strand am Meer. Die Weisheit Salomos war größer als die Weisheit aller Gelehrten des Ostens. Sie übertraf sogar die ganze Weisheit Ägyptens. Er war klüger als jeder andere Mensch. Stellen wir uns mal vor, er war klüger als jeder andere Mensch. Er dichtete 3000 Sprichwörter und 1005 Lieder. Aus allen Völkern kamen Menschen, die von der Weisheit Salomos gehört hatten. Von überall her kamen sogar Könige, um von seiner Weisheit zu lernen. Also dieser weise König Salomo, er teilt jetzt sein Wissen mit seinen Söhnen. Und vielleicht kann man Söhne hier noch weiter fassen, vielleicht auch mit Fürsten oder mit bedeutenden Personen an seinem Königshof. Und er erinnert sich an das, was er gelernt hat. Er erinnert sich daran, wie sein Vater, also David, ihm was weitergegeben hat, was er von ihm gelernt hat. Es sind also drei Generationen im Blick. Zum einen der Großvater dieser Söhne, also David, und dann der Vater, also Salomo, und dann die Söhne oder Fürsten selbst. Jetzt habe ich das diese Woche mit unserer Tochter versucht, meine mathematische Weisheit ihr vor einem Test weiterzugeben. Das mache ich eigentlich noch gerne. Wir werden sehen nächste Woche oder so, was das dann gebracht hat. Aber die Frage ist, von wem lernst du? Welche Bücher liest du? Von wem lernst du? In unserer Kirche sind verschiedene Generationen vertreten. Und es ist so eine große Chance, voneinander zu lernen und einander zu fragen, zum Beispiel, wie war das bei dir, als du pensioniert wurdest? Oder wie war das bei dir, als die Kinder in die Pubertät kamen? Wie war das bei dir, als du plötzlich krank wurdest? Wir können voneinander lernen. Das ist ein Schlüssel zur Weisheit. Das Zweite, wie wir weise werden, der Weisheit nachjagen. Der Text wimmelt nur so von Aufforderungen, wo Salomo sagt, oder sein Vater zitiert, der sagte, erwirb dir Weisheit. Viermal kommt das. Erwirb dir Verstand. Nimm dir meine Worte zu Herzen. Vergiss sie nicht. Und mit dieser Vehemenz, wo er die Aufforderungen rausballert, da will er nicht ihnen Druck auflegen, sondern er will sein Anliegen unterstützen. Lass die Weisheit nicht links liegen, die doch da ist. Jage ihr nach. Gib alles dafür, ein weises Leben zu führen. Salomo zitiert eben hier seinen Vater David und gibt dessen Worte eins zu eins an seine Söhne weiter, die Verse 4 bis 9. Ihm ist es genauso wichtig, dass auch seine Söhne alles daran setzen, weise zu werden. Jetzt wird die Weisheit hier wie personifiziert. Es wird eine Person daraus gemacht, aus der Weisheit. Das zeigen die Begriffe wie, du sollst sie lieben, du sollst sie umarmen. Ja, wen kann man umarmen? Ja, eine Person vor allem. Und das passt dazu, dass in den Sprüchen sonst an anderer Stelle von einer Frau Weisheit die Rede ist, die auftritt und die einlädt, von ihr zu lernen. Also Salomo sagt seinen Söhnen hier, so wichtig wie das ist, den richtigen Partner fürs Leben zu finden oder die richtige Partnerin, so wichtig ist auch die Grundlage für dein Leben. Dass du auf das baust, was gute Werte sind, was gute Überzeugungen sind, der Glaube an Gott, die Gottesfurcht und so weiter. Und tragischerweise, wenn man das Leben von Salomo, wie es dann eben bei den Königebüchern beschrieben wird, von der Geschichte her, wenn man das betrachtet, dann hat Salomo ganz, ganz viel gewusst. Eben der weiseste Mensch der damaligen Zeit. Und er hat es nicht auf den Boden gebracht. Irgendwann in seinem Leben ist er selbst von dieser Weisheit abgewichen, die er eigentlich verfügbar hatte, die Gott ihm geschenkt hatte. Er selbst hat sich nicht an die Tipps seines Vaters gehalten. 1. Könige 11. König Salomo liebte viele ausländische Frauen. Außer der Tochter des Pharao heiratete er noch Frauen aus Moab, Ammon, Edom, Sidon und aus dem Volk der Hethiter. Dies waren die Völker, von denen der Herr seinem Volk ganz klar befohlen hatte, lasst euch nicht mit ihnen ein, denn sie würden euch dazu verführen, ihre Götter anzubeten. Mit Menschenopfern und menschenverachtenden Praktiken und so weiter. Doch Salomo hatte eine Vorliebe für sie. Er hatte 700 Frauen und 300 Nebenfrauen und sie beeinflussten sein Herz. Der vorher noch gesagt hat zu seinen Söhnen, achtet auf euer Herz, lasst Weisheit in euer Herz, gute Gedanken für euer Leben, wo Gott euch führt, auf einem guten Weg. Er selbst hat es zugelassen, dass irgendwann das bei ihm zu Ende war, der Weisheit nachzujagen und dass anderes sein Herz ablenken konnte von dem richtigen Weg. Damit ist Salomo kein gutes Vorbild. Und umso wichtiger ist es, der Weisheit bis ans Lebensende nachzujagen. Und nicht irgendwann abzuhängen oder zu meinen, also ich habe jetzt alles begriffen. Ich kann mich zurücklehnen, ich bin fertig. Nein, Gott hat gute Gedanken über jede einzelne unserer Lebensphasen, in denen wir uns befinden oder in die wir neu hineinkommen. Er weiß, wie das gute Leben aussieht. In welchem Bereich von deinem Leben hast du gerade besonders Weisheit nötig? Weil du vor einer Entscheidung stehst. Oder weil du überlegst, wie geht's die nächsten 5 Jahre weiter? Oder weil ein Problem da ist. Eine Beziehung, die schwierig ist. Bitte Gott darum. Er ist der, der Weisheit in Fülle hat. Und der sie gerne gibt, wenn wir ihn darum bitten. Und manchmal ist das sehr konkret, dass er sagt, oder wir erkennen, auch im Gespräch mit anderen oder im Gespräch mit der Bibel erkennen, das ist der richtige Weg und das ist sicher nicht der richtige Weg. Und manchmal ist die Weisheit auch das, dass Gott uns zeigt, du hast große Freiheit, selbst zu wählen. Du machst keinen Fehler, wenn du dahin gehst und du machst auch keinen Fehler, wenn du dahin gehst. Ich bin mit dir. Ich wohne mit meinem Geist in dir und ich bin mit dir unterwegs. Nehmen wir uns seine Worte zu Herzen und vergessen sie nicht. Persönliches Beispiel von mir mit Sprüche 1 bis 9 oder einem speziellen Vers aus diesem Start in das Sprüchebuch. Es war Ende der Schulzeit, also schon eine Weile her, und es hat sich so eine Beziehung angebahnt zu einem Mädchen bei mir aus der Klasse. Ich habe gewusst, mir ist der Glaube an Jesus sehr wichtig. Und ihr ist er nicht wichtig. Ich habe gewusst, für eine mögliche Beziehung wäre das irgendwie schwierig. Wenn es in dem Glauben mir wichtig ist und ihr gar nicht wichtig ist. Und ich habe doch gedacht, irgendwie könnte das aber vielleicht trotzdem gehen. Und ich habe eigentlich gedacht, nein, es geht nicht. Und habe ihr das so gesagt, das geht eigentlich nicht. Und irgendwie immer noch gedacht, naja, vielleicht geht es aber doch. Und habe gerade den Gedanken so gehabt, ja, bei ihr nochmal zu Hause vorbeizugehen, um, keine Ahnung, irgendwas noch zu besprechen oder zu erledigen. Und dann stoße ich auf diesen Vers, Sprüche 5, Vers 8. In meiner Bibel hier, 10.8.98, markiert. Und der heißt, lass deine Wege ferne von ihr sein und nahe nicht zur Tür ihres Hauses. Und ich habe es nachher immer noch nicht ganz gecheckt, aber das war sicher ein Baustein auf dem Weg dahin zu sehen, diese Beziehung ist nicht dran. Und ich bin froh, dass das so kam. Und dass ich heute eine andere, viel, viel bessere habe, die Gott mir geschenkt hat. Und es geht dabei nicht darum, dass andersdenkende Menschen oder Menschen mit anderen Überzeugungen, mit einem anderen Glauben oder mit einer atheistischen Weltvorstellung, dass das schlechte Menschen wären, aber es sind andere Prioritäten. Und beide Partner würden irgendwann schlechte und faule Kompromisse machen, um gemeinsam weiterzugehen. Wenn dem einen das wichtig ist und dem anderen das überhaupt nicht wichtig ist. Wie wir weise werden, drittens den Wert der Weisheit verstehen. Warum sollten die Söhne von Salomo auf ihn hören? Was hätten sie davon? Salomo erklärt bei seiner Werbung für die Weisheit auch deren Vorzüge. Und dabei sieht man besonders gut die hebräische Poesie. Die Bibel enthält ja verschiedene Literaturgattungen oder Arten von Literatur. Das sind einmal die Gesetze. 10 Gebote zum Beispiel. Oder die Erzählungen, wie die Könige. Dann kam dieser König, hat dieses gemacht und dieses nicht gemacht und war ein negatives Vorbild und so weiter. Und es gibt eben auch die Poesie, wie zum Beispiel die Weisheitsliteratur. Wenn wir heute von Poesie reden, zum Beispiel von Gedichten, dann sieht man da bei vielleicht vor allem früheren Gedichten, moderne kenne ich mich jetzt weniger aus, aber da sieht man, dass die sich reimen. Oder so ein Kennzeichen häufig von Gedichten, dass die sich reimen und wie so einen Rhythmus haben und eben dann den Reim am Schluss und dann in der nächsten Zeile wieder den Reim. Damals war das anders. Die Poesie von damals erkennt man an dem Parallelismus. Also parallel heißt ja, wenn zwei Dinge nebeneinander bestehen, und das sehen wir zum Beispiel bei zwei oder mehr Satzteilen, die so zusammenhängen wie im Vers 6. Da sagt Salomo, lass die Weisheit nicht außer Acht. Und der Parallelismus dazu heißt, so wird sie dich beschützen. Also es greift die Zeile vorher auf und führt sie hier weiter, erklärt sie genauer. Und dann wieder, liebe sie, so wird sie dich behüten. Das sieht man ganz oft in Psalmen. Die meisten Bibeln haben das auch extra so gedruckt. Oder eben auch in den Sprüchen in der Weisheitsliteratur allgemein. Im Sprüchebuch ist das so, dass verschiedene Lebensthemen, wie gesagt, vorkommen. Wer sich an die in den Sprüchen präsentierte Weisheit hält, der wird bewahrt, zum Beispiel vor kaputten Beziehungen. So oft ist von der Frau des anderen die Rede, nach der man nicht Ausschau halten soll. Man soll bei der eigenen Frau, wenn man sie denn hat, bleiben. Und man wird bewahrt vor kaputten Beziehungen. Man wird bewahrt vor Armut. Es geht um das Thema Arbeit und es wird gewarnt vor Faulheit. Wer die Sprüche beherzigt, der wird bewahrt vor Strafe. Bei Betrug, falsche Waage, falsch eingestellte Waage ist immer wieder das Thema. Wer die Sprüche beherzigt, der wird bewahrt vor Demütigung, wenn er selbst zu stolz auftritt und wenn er eingeladen ist, irgendwo den besten Platz sich sichert, so als wäre er der Ehrengast. Und dann irgendwann der Gastgeber sagt, also kommt noch ein anderer, da hinten ist dein Platz. Und so sprechen die Sprüche in den Alltag hinein, der damaligen Zeit, aber auch in unsere Zeit. Und sie machen das wirklich, dass sie bewahren davor, vor dem negativen Leben, vor negativen Konsequenzen. Wieder nicht als Garantie zu verstehen. Das sieht man, wenn man die Weisheitsbücher insgesamt liest. Den Prediger, der weit pessimistischer daherkommt, oder Hiob, wo zu sehen ist, dass auch der, der sich an Gott hält, Schlimmes erleben kann. Und wie Gott ihn doch festhält. Aber auch diese Bücher sind eine Einladung, in jeder Situation Gott zu suchen und ihm zu vertrauen. Jetzt, dass es einfach gut und richtig ist, sich nach Gottes Weisheit auszustrecken, das beschreibt Salomo weiter mit den Worten, sie bringt dich zu Ehren, wenn du sie umarmst. Sie setzt dir einen Lorbeerkranz auf den Kopf und schmückt dich mit einer prächtigen Krone. Das ist das Bild hier von einem Sieger bei einem Wettkampf. Und das ist das Versprechen, was er hier gibt und sagt, wenn du dich an die Weisheit hältst, an das gute Leben, das Gott dir vorsetzt, deine guten Regeln von oben für das Leben hier unten, dann setzt sie dir den Siegeskranz auf, das gute Leben. Studien belegen das, dass Menschen, die gläubig sind, gläubige Menschen, zufriedener sind, dass sie selbstloser anderen helfen und dass sie im Schnitt länger leben. Man müsste also den Sonntagsgottesdienstbesuch eigentlich von der Krankenkasse irgendwie absetzen können oder von den Steuern oder von was auch immer. Es ist gesund. Gott zu glauben. Gott hat einen guten Plan für unser Leben. Er gibt nicht einfach sinnlose Gebote, um Menschen zu knechten. Er hat das Leben erfunden. Und er ist die Quelle der Weisheit. Bei ihm kommen wir nicht zu kurz. Wer hingegen nicht auf ihn hört, der schadet sich selbst. Jeremia sagt zu seinen Leuten, ich sage euch, ändert euer Leben von Grund auf, geht gut und gerecht miteinander um, unterdrückt nicht die Ausländer, die Waisen und die Witwen und hört auf, hier das Blut unschuldiger Menschen zu vergießen. Lauft nicht mehr anderen Göttern nach, denn damit schadet ihr euch bloß selbst. Ja, zum einen geht es Gott darum, dass er im Zentrum steht, dass er geehrt wird, dass Menschen für ihn leben und ihm danken. Aber er vergisst die Menschen nicht und sie werden nicht geknechtet, wenn sie ihm folgen und sich an ihm orientieren und an seiner Weisheit, sondern er schenkt ihnen das Leben. Und er sagt, wenn ihr euch nicht daran haltet, das könnt ihr schon machen, aber es wird zu eurem eigenen Schaden sein. Wir werden nachher die Hochzeit nachfeiern. Und bei Gott ist das so, dass er ganz oft das Fest, das wer bereitet, oder sein Königreich mit einem Fest vergleicht, mit einer Hochzeit vergleicht, wo er einlädt dazu, zu seinen Bedingungen, vor ihm sich zu beugen und zu sagen, du bist der einzig wahre Gott und ich brauche dich. Und er sagt, komm zu meinem Fest. Aber du musst nicht. Du kannst auch ohne mich leben. Aber das Fest, das ist bei mir. Es gibt kein Alternativfest, das ich auch noch irgendwo ausrichte für die, die halt nicht wollen, bei mir. Und die haben es irgendwo anders auch noch ganz nett. Nein. Gott lädt zu seinem Fest ein. Jeden dabei zu sein. Für immer. Und der Begriff von der Hölle, den die Bibel gebraucht, ist ein Beispiel dafür, ein Ausdruck von dem, was eben kein Fest ist. Wo Menschen ihre Zukunft vor sich haben, die jetzt ohne diesen Gott leben. Darum ist es weise, sich auf diesen Gott einzulassen. Und das Beste für einen selbst, schon jetzt. Das vierte, wie wir weise werden, Gottes Weisheit für alle Lebensbereiche entdecken. Eben in Sprüchen geht es um menschliche Beziehungen in der Familie, es geht um Beziehungen in der Ehe, in der Nachbarschaft, Beziehungen im Staat zwischen dem Oberhaupt und den Untertanen. Die einen Sprüche drehen sich darum, wie man miteinander redet, die Worte, die wir gebrauchen. Andere drehen sich um die Arbeit, wieder andere um einen guten Umgang mit Alkohol. Also ganz verschiedene Themen gibt es in den Sprüchen. Die Weisheit betrifft das ganze Leben. Und der Text in Sprüche 4, der erwähnt Gott mit keinem einzigen Wort. Aber das ist kein Problem, wie vorher schon gesagt, Gott ist immer mitgedacht. Das ist für Salomo völlig klar. Als er an anderer Stelle die Weisheit anpreist, sagt er, dann wirst du verstehen, die Furcht des Herrn und die Erkenntnis Gottes gewinnen, denn der Herr gibt Weisheit. Aus seinem Mund kommen Erkenntnis und Verständnis. Jetzt als im Neuen Testament, im zweiten Teil der Bibel, der Apostel Paulus auftritt, dann war bei den Griechen damals die Weisheit stand hoch im Kurs. Und die Leute konnten es in Athen zum Beispiel, konnten es kaum aushalten, das Neueste zu erfahren und darüber zu reden und zu philosophieren. Und dann kam Paulus mit der Botschaft von Jesus. Und er schreibt das so im Brief an die Korinther. Ja, die Griechen, die erwarten Weisheit und Rhetorik und hochgestochene Worte. Und er kam mit der Botschaft von einem scheinbar gescheiterten, gekreuzigten, schwachen Jesus. Lächerlich für die Griechen, lächerlich für die Juden, die die Kraft Gottes sehen wollten. Und Paulus sagt, dieser scheinbar gescheiterte, er ist auferstanden. Er zeigt, was wahre Größe ist. Wenn der Schwache oder der Starke schwach wird und sich selbst erniedrigt, um den Schwachen, die es nicht verdient haben, zu helfen. Das ist wahre Größe. Das ist wahre Stärke. Das ist wahre Weisheit. Er opfert sich für andere auf, die das nicht verdient haben. Das sind keine leeren Worte. Das ist göttliche Weisheit. Das ist seine Liebe. Dafür lohnt sich, alles andere aufzugeben. Jesus ist die wahre Weisheit in Person. Und bei ihm, und nur bei ihm, finden wir das wahre Leben. Wie wir weise werden, Ratgeberbücher können wertvolle Tipps geben, aber wenn sie Gott ausklammern, dann fehlt das Entscheidende. Dann fehlt der Rahmen. Das Leben kann nur aufblühen durch den, der es gibt, der es erfunden hat, der weiß, was das gute Leben ist. Wir sind weise, wenn wir unseren Alltag auf Jesus ausrichten und von ihm lernen. Lass uns dafür beten. Danke, Herr, für Worte der Weisheit, die von dir kommen, die die Jahrhunderte überdauert haben, die noch heute in unseren Lebensalltag reinsprechen wollen und sollen, dass du uns hilfst, das gute Leben zu führen. Und wir sehen, dass es nicht irgendwo weltfremd und völlig abgehoben, sich mit dir zu beschäftigen und deinen Gedanken, sondern es ist im Leben verwurzelt, wie wir mit anderen umgehen, wie wir mit uns selbst umgehen, wie wir unsere Arbeit sehen, wie wir reden, ob wir ehrlich sind oder nicht. Hilf uns, nach deiner Weisheit zu streben. Und hilf uns, das zu sehen, wie gut das ist. Und wie du da im Detail drin steckst. Und wir nur staunen können über deine Größe und deine Weisheit und deine Liebe zu uns. Und dass andere Menschen das sehen, dass es weise ist, dir zu vertrauen. Dass da und nur bei dir das gute Leben zu finden ist, Herr. Bitte, dass wir unseren Alltag auf dich ausrichten und zu dir umkehren, wenn wir es noch nicht getan haben, und bei dir das wahre Leben finden und dich anbeten. Danke, Herr. Amen.